So, herzlich willkommen zurück in der Bierscheune. Wir starten mit dem ersten Vortrag von Kurtisan. Du beschäftigst dich schon länger mit allem rund um Biologie und hältst uns heute einen wunderbaren Vortrag mit dem Titel Überwacht mehr Insekten. Bitte, die Bühne gehört dir.
Ja, danke. Genau, also ich habe einen sehr provokanten Titel gewählt oder so. Naja, nee, also ich erzähle heute zum einen ein bisschen was über Wildbienen und was das jetzt vielleicht auch mit dem Titel zu tun hat, erfahrt ihr dann später. Das ist so ein bisschen so ein Merch aus zwei verschiedenen Vorträgen und der sich so ein bisschen über den Sommer dieses Jahres entwickelt hat. Genau, kurz, warum ich mich überhaupt für Biologie interessiere. Also ich studiere aktuell Biologie und genau in Ulm und wir haben da auch ein Institut, was sich eben recht viel zu Wildbienenforschung genau engagiert und eben auch forscht. Und da war ich Anfang des Jahres auf einer Exkursion mit und habe da einen der führenden Entomologen Deutschlands kennengelernt und fand das super faszinierend und habe mich dann da so ein bisschen reingenördet und auch geguckt, was es da weitergehend so für coole Dinge zu entdecken gibt. Also wenn man von Wildbienen redet, dann wissen viele Leute erstmal nicht so ganz genau, wovon jetzt die Sache ist. Also mittlerweile glaube ich schon mehr als früher, aber so ganz kann man sich darunter vielleicht trotzdem weniger vorstellen. Hier seht ihr jetzt mal explizit keine Wildbienen. Also das sind glaube ich so die Bienchen, die man vielleicht als erstes im Kopf hat. Das ist die Apis mellifera auf Latein. Ich werde das ab jetzt lassen, die lateinischen Namen zu nennen. Aber das ist so die bekannteste Biene hier in Deutschland, glaube ich. Das ist eben die Honigbiene. Eigentlich relativ unscheinbar. Unten sieht man dann die, man sieht meine Maus gar nicht, aber auf jeden Fall die Bienenstöcke, man hat dieses typische Wabenmuster und man sieht eben auch einmal so einen Bienenstock, wie er tatsächlich in Natur vorkommen könnte, wenn der Mensch halt mal keinen Stock oder so präsentiert. Die Honigbiene ist auch irgendwie eine Wildbiene, also ich habe eben schon den lateinischen Namen gesagt, es gibt wahnsinnig viele Bienenarten und eben von dieser Gattung, also es gibt ja in der Taxonomie immer verschiedene Stufen der Differenzierung, was für ein Viech das am Ende eigentlich ist. In der Gattung gibt es halt auch noch relativ viele andere Apis-Arten, also das kommt dann halt ein bisschen drauf an, wo die herkommt. Aber die Standard-Honigbiene ist halt eben diese. Es gibt aber eben jetzt noch deutlich mehr. Das ist jetzt nur mal so ein Mini-Auszug davon, also ihr seht auch, dass Farben, Formen, Vielfalt relativ divers ist. Also einige Bienen schauen eher wespenartig aus, einige haben ultralange Fühler. Man sieht auch in der Größe kann das sehr verschieden sein. Und allein in Deutschland haben wir 585 Bienenarten dieses Jahr. Also das sagt der Counterstand gestern. Das ist einiges. Insofern sieht man halt, die sehen recht divers aus. Hummeln gehören übrigens auch dazu. Und im Gegensatz zu den Honigbienen, die wir eben gesehen haben, haben die eigentlich auch in den meisten Fällen eine ganz andere Lebensweise, nämlich solitär. Also die leben alleine, die sind keine Staatenbildner, da sind Hummeln teilweise noch ein bisschen anders. Also da gibt es Staaten, aber deutlich kleinere. Und eigentlich sind die meisten Wildbienen eher so Alleinstreiter und kriegen auch längst nicht so viel Nachwuchs. Also die leben ganz anders. Das sieht man hier jetzt auch nochmal so ein bisschen. Also die leben eben auch nicht in diesen Bienenstöcken normal, sondern wir haben ganz unterschiedliche Arten des Lebens. Also mein Favorite ist unten zu sehen. Das ist nämlich die Schneckenhausbiene. Also es gibt eine Gattung an Bienen, die leben in Schneckenhäusern. Also die suchen sich Schneckenhäuser und legen die da dann ihre Eier rein. Das sieht man da auch so ein bisschen. Also das ist jetzt bei einer Mauerbiene, dieses Bild rechts oben zu sehen. Aber es gibt immer irgendwie so eine Art Röhre und da machen die so Parzellen rein, kleiden die dann aus, je nach Bienenart, tun da dann den Pollen und Nektar rein für den Nachwuchs und genau, dann eben das Ei, dann wird die verschlossen, dann kommt die nächste Zelle und dann wächst da eine kleine Biene heran in einem Kokon und die Schneckenhausbiene macht das halt eben aber in einem Schneckenhaus und irgendwie ist das ganz schön abgefahren, also sich da so anzupassen. Die macht dann am Ende auch das Schneckenhaus zu, das sieht man auch unten in der Mitte mit Pflanzenmörtel, das ist mehr oder weniger Pflanzenkotze, könnte man sagen. Also die Biene frisst halt die Pflanzen so ein bisschen an, knabbert die an, vermischt das dann mit einigen Enzymen und anderen Stoffen im Speichel und macht daraus dann so eine ziemlich klebrige Paste, womit das dann isoliert ist und eben auch geschützt. Und dann gibt es sogar Bienen, die dann die Schnecke so hindrehen mit den Hinterbeinen wie so ein Mistkäfer, dass die halt eben geschlossen liegt. Also die wissen schon, was sie tun. Aber es gibt jetzt sonst auch langweiligere Formen des Nestes, wie jetzt zum Beispiel Erdnester oder freistehende Nester auch. Es gibt dann eben auch diese Hohlräume. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen was vorstellen, wenn man diese Insektenhotels kennt, obwohl zu denen kommen wir später noch. Die sind nämlich nicht ganz so unproblematisch, wie man meinen könnte. Und ansonsten gibt es ganz viele Wildbienen, die auch in Totholz und Pflanzenstängeln, Schilf und so weiter eben nisten. Dieser Pflanzenmörtel kommt auch oft zum Einsatz oder eben dann auch anderer Mörtel. Hier ist auch noch, die kommt später, aber es gibt auch eben noch Bienen, die sozusagen ihre Nester nur, also wirklich aus Lehm bauen. Und die verkleiden die eigentlich immer, um halt eben vor zum einen irgendwelche Parasiten zu schützen, aber eben auch vor Feuchtigkeit. Es gibt auch Kuckucksbienen. Das sind relativ viele Wildbienenarten, die legen eigentlich ihre Eier immer in die Nester von anderen und haben deswegen jetzt auch gar nicht mehr so selber große Affinität zu irgendwelchen anderen Brutgebieten, sondern die infiltrieren dann sozusagen die Nester anderer Bienen, legen ihre Eier da rein und die sammeln in der Regel dann auch weniger Pollen und Nektar, weil sich der Nachwuchs dann von den Larven der Bienen, die da eigentlich heimisch sind, eben ernährt. Genau. Dann hatte ich ja schon gesagt, also die Bienen brauchen halt irgendwie, um weiter zu bestehen, eben Nektar und Pollen und haben sich dahingehend evolutiv angepasst. Also sie haben so einen Saugrüssel, das hat, glaube ich, auch schon mal jeder gesehen. Das ist auch ziemlich speziell für diese Gruppe. Also es gibt ja auch Wespen zum Beispiel, die haben das halt nicht. Also die sind ja auch Fleischfresser und Bienen sind halt dahingehend angepasst, dass sie sich eben zum Nektar in Blüten hin den Nektar daraus lecken können. Und da gibt es eben auch so eine wechselseitige Beziehung zwischen Blumen und oder Pflanzen und Bienen. Und man sieht eben auf diesem Bild auch nochmal so eine, also es gibt verschiedene Techniken, womit Wildbienen sozusagen diesen Pollen dann auch sammeln. Hier hat man oben einfach mal eine Aufnahme, die ein bisschen mehr Makro ist. Da sieht man mal, die Beine von so Beinsammlerbienen sind halt total borstig. Und da verfängt sich eben dieser Pollen. Und die zwei Bienen, die man unten sieht, sind auch Wildbienenarten. Das ist einmal eine Zottelbiene und einmal eine Hosenschenkelbiene. Beziehungsweise eine Schenkelbiene und eine Hosenbiene, genau. Und warum die so heißen, kann man sich dann eigentlich schon denken. Also die haben halt extrem viele Borsten und sammeln deswegen sehr viel mit ihren Beinen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Pollen zu sammeln, nämlich mit dem Bauch. Da gehören relativ viele Mauerbienen dazu. Und also wenn ihr euch mal im Sommer in eine Wiese setzt und mal so ein bisschen guckt, also ihr findet garantiert irgendwann ein paar Wildbienen. Und einige sitzen dann so auf der Blüte und wuppen mit dem Hintern immer so hoch und runter. Dann sammeln die eben Pollen und sind Bauchsammlerbienen. Und das schaut echt witzig aus manchmal. Genau. Es gibt dann auch noch die Kropfsammler, die haben keine Haare, das sieht man hier so ein bisschen. Also ein ziemlich berühmter Vertreter, den vielleicht ein paar von euch schon mal gesehen haben, ist die blau-schwarze Holzbiene. Die sind extrem groß, also die können bis zu 3 Zentimeter groß werden, ganz schöne Brummer. Und viele wissen auch gar nicht, dass das eigentlich Bienen sind. Die sind ziemlich schön, aber die haben zum Beispiel eigentlich gar keine Haare mehr so richtig. Also wenn sie Kropfsammler heißen, dann fressen die sozusagen den Pollen und kotzen ihn dann halt wieder aus. Und da sind noch zwei andere Vertreter davon, Maskenbiene. Maskenbienen machen das eben auch recht häufig und die sind dann auch eher glatt. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, also es gibt da so eine wechselseitige Anpassung von Pflanzen und Bienen und hier kann man jetzt auch nochmal exemplarisch sehen, also man sieht halt oben, das sind so mikroskopische Aufnahmen von verschiedenen Samen und wie die sich halt am besten festsetzen und rechts daneben ist ein Bild von Genau, einer Glockenblumenscherenbiene. Der Name sagt schon so ein bisschen, oh okay, wenn sie schon danach benannt ist, dann wird sie vermutlich auch nur diese Pflanze besuchen. Und jetzt nähern wir uns so langsam ein bisschen dem Problem, was wir gerade so haben mit Wildbienen eigentlich. Also wir haben halt sowohl auf Seite der Bienen extreme Anpassungen auf spezielle Pflanzen. Das nennt man dann halt oligoelektrisch. Also die können halt nur ganz wenige Arten überhaupt bestäuben oder da halt ihren Pollen und Nektar von holen. Wir haben aber auf Pflanzenseite ebenfalls Anpassungen, die extrem krass sind. Also gibt es auch so bei anderen Tieren, das ist gar nicht nur auf Bienen beschränkt, aber gerade in den Tropen zum Beispiel, vielleicht am besten zum Vorstellen, sind irgendwie Pflanzen, die sich auf Kolibris spezialisiert haben. Also da kommt halt auch einfach kein anderes Tier ran sonst. Also die sind abhängig davon, dass diese Tiere existieren und eben ihren Samen halt weiter verbreiten. Und genau, die Honigbiene vielleicht noch eben als Ergänzung ist polyelektrisch, das heißt, die kann ganz viele verschiedene Pflanzen bestäuben, was jetzt der Mensch erstmal sehr praktisch fand und sie weltweit verbreitet hat, aber das funktioniert halt nur bedingt. Ich habe jetzt mal eine Grafik dabei, die ist nicht ganz optimal, aber wir nähern uns, wie gesagt, so langsam ein bisschen dem Problem. Warum brauchen wir das eigentlich überhaupt? Also hier ist mal so ein bisschen dargestellt, wie viel Prozent der Agrarproduktion eigentlich von tierischer Bestäubung abhängig ist. Ich finde jetzt die Darstellung mit diesem Honigpott ein bisschen ungünstig, weil das werden wir gleich noch sehen, warum. Aber einfach, um mal zu unterstreichen, hey, also ohne Bienen oder generell tierische Bestäuber haben wir halt ein enormes Problem in unserer Lebensmittelproduktion. Dafür ist das auf jeden Fall relativ gut. Hier ist auch noch ein anderes Problem so ein bisschen thematisiert, nämlich Neonicotinoide. Davon war jetzt halt in den letzten Jahren immer auch mal wieder die Rede. Es kam auch schon an dem einen Abend der Film der Laute Frühling, glaube ich. Also das geht so ein bisschen auf den stillen Frühling zurück. Das ist von einer Ökologin. Das Buch, was sie geschrieben hat, hieß halt Der stille Frühling und ist schon ein paar Jahrzehnte alt. Und da hat sie mehr oder weniger aufgedeckt mit Glyphosat und generell Neonicotinoiden. Und wie die eigentlich dafür sorgen, dass Bienen desorientiert sind, sterben und ja, dass das eigentlich gar nicht so geil ist, was da so auf die Ecke kommt. Und seitdem tut man auch was dagegen, aber ja, leider fallen da immer noch relativ viele Bienen zu Opfer, eben auch zu unseren Lasten. Wenn man jetzt aber generell von Bestäubern spricht, also ich habe eben das Beispiel Wildbienen, weil die mich gerade irgendwie am meisten interessieren. Aber hier sieht man auch nochmal, es gibt ganz viele Insekten, die eigentlich bestäuben. Ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, dass eben auch viele Käfer und Schmetterlinge eben bestäuben. Also ein heimisches Beispiel wird der Holunder. Der Holunder wird eigentlich von ganz vielen verschiedenen Insekten bestäubt, aber man wird vermutlich keine Bienen da sehen, weil die finden Holunder halt einfach nicht so cool. Und bestäuben halt eben andere. Aber ein wichtiger Punkt, also 100% der Bestäubung von Robusta-Kaffee geht auf eine Wildbiene zurück oder auf Wildbienen. Das heißt, ohne Wildbienen gibt es halt keinen Kaffee. Das ist jetzt schon recht aussagekräftig, aber man sieht auch bei den anderen Früchten, die hier jetzt exemplarisch mal aufgezeigt sind, also die Wildbiene deckt schon einen ganz schön großen Anteil an Pflanzen ab, die sie eben bestäubt, wo andere eben auch das eben nicht tun. Eben auch bei der Honigbiene, man sieht, die bestäuben schon auch ganz schön viel, aber es reicht halt bei vielen Sachen auch einfach nicht aus. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass sie ursprünglich gar nicht überall auf der Welt verbreitet war. Aber zusammenfassend global gesehen machen Wildbienen über 50% der Bestäuberaktivität aus. Und genau, deswegen sind sie ziemlich wichtig. Wenn man jetzt so ein bisschen darüber redet, okay, was brauchen die denn jetzt eigentlich, also um zu überleben, ist ja irgendwie voll schlimm, dass sie jetzt alle sterben, tun sie ja auch nicht. Also wir haben jetzt seit ein paar Jahren auch wieder eine Rückentwicklung, zumindest in Deutschland, weltweit gesehen kann man das jetzt nicht ganz so sagen, aber seit ein paar Jahren gibt es halt auch durch die Grünen und verschiedene Umweltinitiativen wieder vermehrt Projekte, um Bienensterben zu verhindern. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Klassiker. Ich habe jetzt halt mal verschiedene Orte ein bisschen gewählt. wo man so eine Blühwiese zum Beispiel pflanzen kann. Also das geht sowohl auf dem Balkon als auch irgendwie auf der normalen Wiese, in irgendwelchen angelegten Gärten, auf dem Dach geht das, auf Verkehrsinseln. Also eigentlich geht das so gut wie überall. Es braucht aber eben auch offene Bodenstellen. Also ich hatte ja vorhin schon erzählt, es gibt eben auch Bienen, die im Boden nisten. Denen ist jetzt wenig geholfen, wenn man alles immer grüne Wiese baut, sondern die brauchen auch offene Bodenstellen, wo sie irgendwie ihre Nester buddeln können. Sandbienen brauchen irgendwie eben auch kleinere Sandhaufen oder es gibt auch Bienen, die so an Steilhängen eigentlich hauptsächlich nisten. Das heißt, es braucht eigentlich so eine natürliche Landschaft und möglichst wenig Eingriff des Menschen. Es braucht natürlich Baustoffquellen, also es braucht auch nicht nur Blüten, es braucht halt auch genug Baumaterial, grünes Baumaterial, was die Bienen gerne essen und woraus sie ihren Pflanzenmörtel herstellen können. Giftfreie Nahrung wäre auch gut, also jetzt irgendwie eine Blühwiese pflanzen und dann ordentlich mit Spritzmittel rübergehen, ist auch nicht so eine gute Idee. Und auch ja, vielfältige Bodentypen und erreichbare Lebensräume sind halt auch so ein Punkt. Es bringt halt irgendwie wenig, wenn man jetzt so in der Stadt eine Blühinsel sozusagen reinmacht. Da werden auch keine Bienen auftauchen, weil wo sollen die denn dann hin? Also wenn die ihren Stock irgendwo haben, die eine Blüheninsel reicht halt nicht aus. Und deswegen braucht man so ein Cluster an ganz vielen verschiedenen Blühplätzen. Und genau, die Gefährdung der Wildbienen kann man sich hier ein bisschen angucken. Ich fand es jetzt ganz spannend, weil das beides eigentlich auf die gleiche Studie zurückgeht, aber die Zahlen anders sind. Aber die sind halt ein bisschen unterschiedlich zusammengefasst. Also man sieht halt an sich, der Mensch fügt den Bienen am meisten Schaden zu, einfach durch die Landwirtschaft, dass Lebensräume zerstört werden, eben diese Blühwiesen, aber eben auch durch Monokulturen und Verdrängung. Da könnte man eigentlich auch so ein bisschen die Imkerei mit zuzählen, weil Honigbienen sind jetzt nicht per se gefährlich für die Wildbienen. Also die leben eigentlich in Harmonie, wenn man sagen würde. Aber natürlich ist einfach deutlich weniger Pollen und Nektar für Wildbienen da, wenn da halt eine Riesenimkerei in der Nähe ist. Und genau, deswegen könnte man das da auch dazu zählen. Pestizide, ja, ökologische Anfälligkeiten sind eigentlich auch wieder so eine Folgekonsequenz daraus. Also die Anpassung an halt den Lebensraum, an die ökologischen Systeme, die jetzt halt durch den Menschen erschaffen wurden, also auch schon vor vielen Jahren, da hat die Evolution zum Teil auch ein bisschen Probleme, sich dann anzupassen. Verstädterung, Düngemittel, Waldrodung und so weiter. Also es sind ja ein Haufen anthropogener Faktoren, leider. Genau, was dazu geführt hat, dass die Wildbienenarten in Deutschland eigentlich zu einem Großteil vom Aussterben bedroht sind. Und dazu kommt halt auch noch, dass es invasive Arten gibt. Das ist jetzt in Deutschland mit der Honigbiene nicht der Fall, aber ursprünglich war die halt nicht überall auf der Welt verbreitet. Jetzt hatte ich vorhin schon diese Nisthilfen angesprochen. Hier sieht man mal sowas, was man auch aus einem Insektenhotel vielleicht kennt, weil das irgendwie jetzt vielleicht auch eine gute Take-Home-Message ist oder eine der Take-Home-Messages ist hier mal so ein bisschen aufgedröselt, was man vielleicht eher nicht machen sollte. Also an sich brauchen Bienen immer Kanäle und Röhren, wo sie drin, also ihre Eier ablegen können, die möglichst spleißfrei sind, also wo keine Fasern oder sonst was plötzlich reinspießen, weil, es irgendwie liegt so ein bisschen auf der Hand, dann gehen halt die Eier kaputt und die Biene halt auch, wenn die da drin ist. Deswegen ist halt gerade, wenn man irgendwie wie links oben bei der 1 so Bohrungen hat, dann zum Beispiel feuchtes Holz oder eben Weichholz, ist jetzt eher doof, weil meistens fasert das halt und bricht und dann wird eine Biene das auch nicht annehmen. Also dann ist das halt, also dumm sind die auch nicht, also die gehen da dann halt einfach nicht rein. Aber dann ist es halt auch wenig sinnvoll, das jetzt da anzubringen. Genauso wie irgendwie so Ziegelsteine, die sehr sandig sind. Also was schon geht, ist so gebrannter Ton oder wenn das halt nach dem Brennen gebohrt ist, dann geht das halt schon, so Keramiklöcher. Aber was man auch oft sieht, sind halt wirklich einfach nur diese blanken Ziegelsteine. Da wird auch keine Biene reingehen. wie bei der 3. Oder auch irgendwie so Ansammlungen aus Stroh und irgendwelchen Tannenzapfen. Also das ist viel zu instabil, wenn da jetzt irgendwas umkippt oder so, dann ja, ist das Ei halt Matsch, also wird die Biene da auch nicht reingehen. Wenn man also irgendwie was selber bauen will, was wahrscheinlich irgendwie die beste Idee ist, da kann man eigentlich, gibt super viele Anleitungen, da kann man weniger falsch machen. Gibt ultra viele Anleitungen im Internet, da stelle ich auch noch ein paar ganz sinnvolle Quellen dann zur Verfügung. Und ansonsten gibt es auch mittlerweile relativ viele Shops und so, die ja, also bienenfreundliche Insektenhotels anbieten, aber am besten jetzt nicht irgendwie das Erstbeste aus dem Baumarkt holen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für diese tollen Saatmischungen, die jetzt in den letzten Jahren immer mal verteilt wurden. Das Blöde ist, von vielen von diesen Samenmischungen, die schauen zwar ganz klasse aus, wenn man die dann aussät, die haben ganz prächtige Blüten. Das ist aber in der Regel gar nicht unbedingt das, was die Bienen brauchen. Also wie ich schon sagte, es gibt halt sehr spezielle Blüten und ja, Pflanzenarten, die Wildbienen brauchen, weil sie irgendwie darauf angepasst sind. Die sind aber dann nicht, vielleicht nicht immer wunderschön prächtig oder total bunt. Die brauchen eben auch zum Beispiel Pflanzen, die das ganze Jahr über wachsen, also im Frühling welche, die hochkommen, dann im Sommer welche und so weiter. Also zu bunt und zu schön ist meistens irgendwie so ein Indikator für, okay, vielleicht nicht so toll. Und dann gibt es halt auch noch relativ viele Samen, die, also ironischerweise dann halt Zuchtsamen sind, die gar nicht fruchtbar sind. Das heißt, da wachsen dann wunderschöne Blüten und Pflanzen, aber ja, die bilden halt keine Pollen aus, weil sie halt nicht fertil sind und da hat die Biene dann leider auch nichts davon. Genau, und möglichst heimisch sollten sie halt auch sein, weil wir haben schon genug invasive Pflanzen, die hier irgendwie sich verbreiten. Noch mehr braucht es jetzt auch nicht durch die Samenmischungen. Also es gibt da auch wiederum so Listen, welche Pflanzen halt da gut sind und welche nicht. Das kann man dann im Nachgang auch nochmal anschauen. So, das war jetzt so ein bisschen Intro-Wissen zu Wildbienen. Jetzt kommen wir vielleicht zu diesem Überwachungspart, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Und zwar sieht man hier jetzt mal so ein paar Menschen, also diesmal nicht mehr nur Bienen. Da ist gerade einer so am Rumfuhrwerken an so einer Falle und rechts ist so ein Kasten, wie vielleicht mancher ihn aus der Kindheit aus dem Naturkundemuseum erinnert, wo ganz viele Bienen aufgespießt sind in so einem Kasten. Jetzt denkt man sich erstmal, oh nee, hier, ich will die doch retten, ich will die gar nicht aufspießen. Naja, gut, also das ist allerdings notwendig für Insektenforscher und Entomologen, damit sie die halt besser kennenlernen, unterscheiden lernen. Deswegen sind diese Befunde halt ziemlich wichtig und es ist ja da meistens auch nur so ein Exemplar pro Museum, das geht schon in Ordnung. Das ganze Problem ist jetzt eigentlich so ein bisschen, dass es bei diesen EntomologInnen gibt es einen extremen Nachwuchsmangel. Also generell bei Insektenforschern und Ökologen, das ist halt kein sonderlich gut bezahlter Job. Also Leute, die irgendwie Kartierungen machen, die kriegen da nicht sonderlich viel Geld für. Dann ist durch die Umstrukturierung des ganzen ja, Akademiesystems in Deutschland so ein bisschen auch dieser Reiz davon verloren gegangen, weil ja die Stellen auch, wenn man sowas macht, weiterhin befristet sind und schlecht bezahlt, wie gesagt. Man hat nicht wirklich sichere Berufsaussichten. Also es gibt ganz wenig Firmen, die sowas, also solche Leute überhaupt richtig anstellen. Meistens sind das Freiberufler. Und dann zu guter, oder nicht ganz zu guter Letzt, aber ist auch der demografische Wandel so ein bisschen so ein Thema. Also wir haben jetzt halt ganz viele alte Säcke, in Anführungszeichen, die irgendwie noch so Insektenwissen haben, aber ich glaube, viele von euch können bestätigen, dass vielleicht auch im eigenen Bekanntenkreis jetzt irgendwie viele Kinder nicht mehr so einen Plan haben davon, was da eigentlich so auf der Wiese rumfliegt. Und da werden halt auch nicht so viele nachkommen in den nächsten Jahren. Oder sind sie bis jetzt schon nicht. Und dann ist auch noch ein Punkt, also es braucht halt echt Zeit, so eine Ausbildung, weil das meiste ist wirklich so viel Übung und man muss die ja, Tiere halt immer und immer wieder sehen, um die sicher zu bestimmen. Und gerade jetzt zum Beispiel bei Wildbienen ist die Bestimmung auch so nicht trivial. Also ich hatte am Anfang die Exkursion erwähnt. Der Entomologe, mit dem ich unterwegs war, der ist richtig krass, aber auch der kann nicht alles im Feld bestimmen. Das heißt, man muss sie dann mitnehmen und im Labor unter dem Binokular untersuchen, weil es da dann wirklich irgendwie auf die einzelnen Haaranzahlen oder Tarsenanzahlen, also sozusagen die Gliederanzahlen von den Beinchen der Bienen ankommt, um jetzt die Art genau zu bestimmen. Und das ist halt so fieselig, dass es da relativ viele Fehlbestimmungen gibt, aber eben die meisten Leute sich den Schuh auch gar nicht anziehen wollen, sich denken, oh, okay, krass, das kann ich ja gar nicht so genau. Und man muss halt auch, also früher hat man tatsächlich dann einen Haufen Bestimmungsliteratur mit ins Feld genommen. Das sind dann halt solche dicken Bücher. Wenn man da ein paar mehr von mit hat, dann ist das halt auch ziemlich beschwerlich. Insofern ist dieser Job für viele halt auch nicht so sexy. Und dann ist es natürlich noch so ein Punkt, also wir haben jetzt in Deutschland eine verhältnismäßig gute Datenlage und bei uns gibt es halt schon Probleme, wenn man dann irgendwie ja, in weniger erschlossene Gebiete oder halt auch Gebiete geht, wo die Bildung einfach noch nicht die ist, die wir hier haben, dann ist es dann natürlich noch viel krasser, also da gibt es halt kaum Daten und es gibt zwar vereinzelte Projekte, also wie jetzt der African Insect Atlas, die das so ein bisschen machen, aber das reicht halt auch nicht so ganz aus und auch wenn die da zum Beispiel irgendwie eine Schule da das vermehrt versucht, ihren SchülerInnen zu vermitteln, haben die zum Teil dann nicht die technischen Möglichkeiten, um dieses Wissen überhaupt zu teilen oder halt irgendwie was daraus zu machen, also dann bleibt es halt immer in dieser isolierten Größe und genau, es fehlt halt auch zum Teil so ein bisschen so eine Normierung der Daten. Ja, also es ist irgendwie so ein Kuddelmuddel weltweit so ein bisschen und jetzt in den westlichen Ländern ist es noch so ganz okay, aber es reicht auch schon nicht aus. Und warum brauchen wir jetzt überhaupt so Insektenmonitoring? Also ich meine an sich, klar, naheliegend ist jetzt halt gut, damit wir halt wissen, wie viele von diesen Tieren gibt es eigentlich noch und generell ist es ja für Forschende sicherlich immer ganz interessant, irgendwie Daten dazu zu haben, aber das ist nicht der einzige Grund. Also an sich sind Insekten und Wildbienen eben auch als große, wichtige Insektengruppe Bioindikatoren. Das heißt, dass die mehr oder weniger anzeigen, wie gut es denn im Ökosystem geht. Also wenn man da sehr viele Arten zählen kann und messen kann, also messen nicht, aber man kann das tatsächlich, es gibt so eine Messmethode, wie viele Bienenarten oder Insektenarten in einem Quadratmeter sind und dann gibt es so eine Art also Staffelung, ab wo es sehr artenreich ist und wo es dann langsam eher schwierig und grenzwertig wird und tendenziell da, wo weniger Arten sind, siedeln sich auch einfach weniger an, also das heißt, es verstärkt sich nach unten hin dann auch so ein bisschen selber, weil genau, also ich meine, wir hatten das Beispiel schon mit Blumen und Bienen, aber diese Kette geht halt noch weiter, wenn man sich überlegt, die Kuckucksbienen zum Beispiel, die brauchen ja wiederum andere Bienen, die sie dann parasitieren können. Da gibt es dann auch noch wieder Parasiten, die wiederum befallen und also es ist halt ein ganz großes Netzwerk und je mehr Bausteine da halt einfach rausfallen, desto schwieriger wird es halt für ein Ökosystem zu überleben. Und genau, an sich kann man halt auch durch molekulare Untersuchungen von diesen Bienen, wenn man sie dann fängt und irgendwie schaut, wie viele es wo davon gibt, kann man Ökosystemveränderungen jetzt auch auf stofflicher Ebene zum Beispiel festhalten. Und ein wichtiger Punkt, der aber heutzutage einfach für viele unter den Tisch fällt, weil da die medizinische Forschung auch meistens dominiert, ist sowas wie Grundlagenforschung in der Biologie, also Systematik ausweiten, neue Arten entdecken, bei denen ja eigentlich potenziell sogar irgendwie Stoffe entdeckt werden können, die wiederum für den Menschen sinnvoll sein können, also in der medizinischen Entwicklung. Also da gibt es auch relativ viele Wesen, die zum Beispiel eine andere Struktur in Molekülen haben, die wir dann als Mensch wiederum in Medikamenten nutzen können und so weiter. Und es ist halt immer noch so, also eine Vielzahl an Arten ist einfach noch gar nicht entdeckt auf dem Globus. Ja, und an sich zeigt das halt auch die Bewegungen von solchen Tieren, womit man auch Klimamonitoring betreiben kann. Genau. Und jetzt kommen wir so ein bisschen noch zu so einem anderen Part. Also ich habe jetzt mal ein paar Logos, die alle unterschiedliche Ansätze verfolgen. Das sind jetzt auch nicht alle, aber ich wollte euch mal ein paar davon zeigen. An sich sind wir jetzt eigentlich abhängig von so Citizen Science Projekten, um überhaupt dieses Monitoring noch aufrechterhalten zu können, um eben Daten erheben zu können und eben dieses Wissen nicht zu verlieren. Das ist von der Qualität her so unterschiedlich. Und auch vom Ansatz, also es gibt wissenschaftliche Forschung, die das irgendwie versucht aufzurollen und dann weniger Kontrolle beim Bürger oder der Bürgerin irgendwie zu lassen. Es gibt auch so komplette Spaßprojekte, wo jeder irgendwie was eintragen kann. Da ist dann aber die Qualität der Daten natürlich mäßig, also wenn man einfach ein Insekt nicht klar bestimmen kann. Und genau, noch so ein paar weiterführende Projekte. Und da schalte ich jetzt mal eben um. Moment, wo ist jetzt mein Cursor? Da. Und zwar, so. Jawohl. Genau, und ich fange mal an. Also eins, das haben vielleicht auch schon ein paar gesehen, ist der Insektensommer, wenn man jetzt beim Beispiel Insekten und Wildbienen bleibt. Also es gibt immer mal wieder so Aktionen vom NABU, wo, ja, eigentlich auf sehr niederschwelliger und Low-Level-Ebene so Zielaktionen stattfinden. Die geben dann sozusagen vor vom NABU, was man denn so, wonach man denn so Ausschau halten sollte vielleicht, was man so finden könnte auf so einer Wiese und sagen dann, ja, setz dich halt mal so eine Stunde dahin und guck mal, wie oft siehst du denn da jetzt eine Feuerwanze oder eben irgendwie eine Gartenhummel oder halt irgendwie eine Honigbiene. Und das kann man dann eintragen und dahin schicken und darüber erfassen die dann halt sozusagen schon mal einige Daten, zumindest so aus diesen urbanen Räumen. Und das wird eigentlich jedes Jahr wieder gemacht. Man kann hier auch dann verschiedene Hilfsmaterialien herunterladen. Genau, und da gibt es auch, wenn man da ein bisschen weiter sucht, also es gibt super viel zu Insektenbestimmung online, weil halt, ich weiß nicht, ich glaube, meistens hakt es das ein bisschen an der Kommunikation und dass es halt nicht so hübsch ausschaut, wenn sich einige BiologInnen hinsetzen und versuchen, ihre Gedanken zu Papier zu bringen, weil es jetzt keine Gestalter sind. Aber man findet erstaunlich viel Material, wie man sowas bestimmen kann. Da gab es auch eben für Bienen eine relativ große Aktion, wo das bundesweit versucht wurde, so ein Städtenetzwerk aufzubauen. Das ist eigentlich ähnlich. Die machen sogar mit ein bisschen besserer PR und genau, haben dann eben auch Tipps zum bienenfreundlichen Gärtnern. Ein Ansatz, den ich super spannend fand, war Minion oder Min-Ion. Das ist für die Leute, die es dann halt so richtig hart wissen wollen und die unterm Binokular zwar vielleicht Unterschiede sehen, aber sich ganz sicher sein wollen, die können dann mehr oder weniger eine Genprobe nehmen. Und das Ding wurde ursprünglich auch mal eben zur genaueren Bestimmung im Feld gemacht. Also wenn man jetzt gerade irgendwie eine tropische Exkursion hat, damit man irgendwie große Gerätschaften nicht mitschleppen muss, hat man dann tatsächlich einfach so einen kleinen Chip. Da kann man die Probe mit einer Pipette reintun und der sequenziert das dann. Und da sind so kleine Poren drin, mehr oder weniger, an die dann die Proteine aus der DNA binden können. Und durch den Widerstand, den die einzelnen Basen in dieser Sequenz sozusagen leisten, während sie durch diese Pore wandern, kann man dann mehr oder weniger die DNA auslesen. Also ziemlich krass, aber leider auch nicht ganz billig, aber also ich fand's cool. Wenn man dann so in den Bereich Apps geht, also ich weiß nicht, iNaturalist ist vielleicht was oder Flora Incognita, was irgendwie viele auch so hobbymäßig schon mal gehört haben von den Apps-Namen. Ich habe das jetzt mal im App Store irgendwie eingegeben, also man sieht, es gibt viele Bestimmungs-Apps und da landen wir bei dem Thema Qualität auch so ein bisschen. Also es gibt super viele auch so KI-basierte Bestimmungs-Apps, aber nicht alle sind jetzt so erste Sahne. Also ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich in der Hölle war, waren wir Pilze sammeln und da gibt's auch ganz viele tolle Apps. Ich würde aber keinem empfehlen, auf Basis einer solchen App-Empfehlung einen Pilz zu sammeln und den dann zu verspeisen. Genauso, also bei Tierbestimmung mag das jetzt nicht ganz so schlimm sein, daneben zu liegen, aber bei solchen Sachen ist es dann halt schon eher, lebensbedrohlich. Und da sieht man halt auch, aber es gibt ein Haufen verschiedene Systeme, die das machen, auch für ganz verschiedene Anwendungen. Also da hat sich der Markt irgendwie entwickelt und es scheint auch schon auch ein Interesse da zu sein. Aber ja, viele sind jetzt verschieden gut. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal kurz für iNaturalist, wenn man das denn machen will, so ein bisschen Werbung machen, weil die einen ganz guten Ansatz verfolgen eben. Also iNaturalist trackt oder kartiert mehr oder weniger alle Lebewesen, die man irgendwo findet, also Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen, auch wenn das jetzt eher selten vorkommt, dass da jemand Bock drauf hat, das zu kartieren. Aber theoretisch geht das auch und eben Tiere. Und da kann man halt immer einen Fund eben fotografieren, eintragen und dann ergibt sich sozusagen aus diesen ganzen Laienbeobachtungen eine Karte und es gibt ExpertInnen, die dann diese Funde mehr oder weniger verifizieren oder ja auch korrigieren. Also es gibt dann sozusagen so eine History, wo gelockt wird, okay, der und der hat das sich jetzt angesehen, weiß aber, das ist eine ganz andere Art und verbessert das und dann denkt vielleicht noch jemand anders wieder, hä, nee, also ich glaube, das ist das und das und am Ende verifiziert es hoffentlich dann eine Expertin oder ein Experte, sodass man sicher sein kann, ah, okay, das war jetzt wirklich an dem Zeitpunkt diese Art. Und genau, das ist auch eine der größten Datenbanken, die es da gerade so gibt und eben halt so ein relativ ja, unterschwelliger Citizen Science Ansatz, den ich auch gerne mit befülle. Es gibt aber eben auch noch so ein paar andere Projekte und Möglichkeiten, das zu tun. Eine, das ist bei uns an der Uni auch mit entstanden, das ist jetzt wieder für Bienen, das BinaBest-Projekt. Das ist nicht KI-basiert, also man hat halt mehr oder weniger so eine Art Systematikbaum, wo man sich durchklicken kann. Also man hat halt hier am Anfang so ein, okay, wie schaut die Biene denn jetzt aus? Und das hier sieht, muss man halt sagen, okay, die Körperform ist irgendwie schlank, medium, kompakt und dann wird man da so weitergeleitet. Und wenn man dann bei der richtigen Biene rauskommt, also die Datenbank wird auch immer weiter ergänzt, dann kann man das eben auch teilen und halt eben den Datensatz erweitern. Und dann gibt es noch haufenweise andere Projekte. Also diese BinaBest-App hat eben auch Sunbird-Images mitgemacht. Die machen jetzt, ja, ich weiß nicht, also so PR könnte da echt auch noch ein bisschen besser sein, aber die haben auch an relativ vielen Apps mitgearbeitet, wo man sein Handy sehr voll mitmachen kann, wenn man jetzt diese ganzen Länder bereisen möchte und sich sehr für Vögel interessiert, aber eben auch andere Dinge. Also da gibt es hier zum Beispiel auch was mit Gesangserkennung, wo man dann den Sound abspielen kann. Das kann man übrigens auch im Wald machen, habe ich das letzte Mal auch schon ausprobiert. Ist ganz interessant, was da so singt. Und genau, all diese Daten kann man dann auch, oder gibt es verschiedene Projekte, um die sozusagen zu bündeln. Eine Plattform, die das macht, ist Observation.org. Da geht es auch um alle möglichen Tierarten und Pflanzenarten, wo man das einreichen kann. Die haben auch eine eigene App herausgebracht. Genau, und da kann man das mehr oder weniger auch tagesaktuell gucken. Okay, ich weiß gar nicht, die habe ich nicht mehr aktualisiert seit gestern. Aber gestern, als ich auf diese Webseite gegangen bin, hat man eben das gesehen. Kann ja mal eben gucken, ob das funktioniert. Finde ich es auch nicht so schlimm. Oh, doch, geht sogar. Ja, also ein paar Beobachtungen gab es auch schon, aber man sieht, es könnte auch ein bisschen mehr sein. Es gibt noch in Deutschland das Nationale Monitoring-Zentrum zur Biodiversität. Die sammeln das auch irgendwie und versuchen dann wiederum, solche offenen Netzwerke irgendwie zu bündeln. Genau, und dann gibt es noch das NFDI. For Biodiversity, da tragen die das, also tragen die nicht nur Daten zusammen, sondern machen auf Basis dieser Daten dann auch Schulungen, genau. So, jetzt noch zwei kleine Sachen, dann bin ich auch schon fertig. Eine Sache noch, die ganz interessant ist, ist Icarus. Das ist ein Projekt für das Internet, wo das Internet der Tiere sozusagen Anwendung findet. Die haben auch so eine App. Und letztendlich werden da ganz viele verschiedene Tierarten mit Trackern und Sensoren ausgestattet. Also logischerweise unterschiedlichen, weil die alle sehr unterschiedlich groß sind. Und darüber werden dann Daten erhoben zu Bewegungen der Tiere, aber eben auch zu Wetter, also zu den ganzen Umwelteinflüssen. Und daraus kann man dann Use Cases für relativ viele andere Wissenschaften auch noch irgendwie finden. Also ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich das mal durchschaut. Das ist von der Max-Planck-Gesellschaft. Gibt es dann auch so Frühwarnsysteme, zum Beispiel für Erdbeben oder so. Und das habe ich auf der Bits und Bäume noch gesehen. Das ist ein Projekt aus Berlin, wo sie die Insekten, das Insektenmonitoring sozusagen normieren wollen durch Kameras, die die Insekten nur auf so einem weißen Untergrund fotografieren und genau auf Basis dieser Bilder eine KI trainieren, dass die ohne menschliches Zutun Insekten sozusagen normiert und genauer bestimmen kann. Das fand ich relativ spannend. Die kommen auch bald in so eine Projektphase, wo man sich dann so einen Bausatz für so eine Box bestellen kann, um eben Insekten zu fangen und das im eigenen Garten auszuprobieren. Und genau, wer will, kann das irgendwie im Nachgang sich nochmal angucken. Und ansonsten, ich zeige jetzt nochmal eben ganz kurz den QR-Code. Da dürfte jetzt noch nichts drin liegen, aber ich ergänze die Quellen und Literatur und so weiter dann noch. Also wer morgen reinschaut, kann unter dem QR-Code dann noch weiterführende Informationen finden. Und genau, ich hoffe, ich konnte ein bisschen für Insektenmonitoring begeistern. Und genau, viel Spaß noch.
Gibt es hier im Publikum Fragen?
Hi, gibt es irgendwelche Bestrebungen zwischen diesen ganzen Apps, die es da gibt, offene Standards zu schaffen, damit das nicht nur Inselsysteme sind?
Jein. Also zum Beispiel ein Naturalist versucht das irgendwie, aber also gerade ist es irgendwie noch nicht wirklich zentralisiert und es ist alles sehr wirr. Also es entwickeln sich auch dafür zu viele Apps mit unterschiedlichen Use Cases. Ich weiß nicht, ob vielleicht kennen einige PlantSnap, um ihre Zimmerpflanzen zu bestimmen. Das ist zum Beispiel ein total anderer Ansatz, weil das halt natürlich ganz andere Pflanzen umfasst als irgendwie Wildpflanzen oder so. Und ich glaube, ich finde es auch total schade. Ich hatte das auch bei dem Vortrag auf der Bits und Bäume irgendwie vorgeschlagen, aber gibt es leider noch nicht so richtig, nee. Gut, dann geht's weiter.